Ja, es ist schön, euch mitzunehmen in die Predigt hinein. Macht der Worte. Entschuldigung. So, jetzt habe ich Sachen da, die ich brauche. Das suchen wir. Wir waren am Gemeindewochenende oder haben das Gemeindewochenende da in diesen Räumlichkeiten und unterwegs gewesen. Und da ist es um das Thema Macht von der Wort gegangen. Und dann haben wir gesagt, am Sonntag, ja, jetzt tauschen wir aus und erzählen noch mehr. Und eigentlich hätte es noch eine Predigt gegeben, aber für die Predigt hat es keine Zeit gehabt. Und dann haben wir als Gemeindeleitung gefunden, ja, also eigentlich wäre es gut, wenn wir die Predigt noch hören, weil es ist so viel drin, es ist so etwas Wichtiges für uns als Gemeinde, mit dieser Macht von diesen Worten umzugehen. Und so sind wir dran in dieser Thematik hinein. Das heisst, die am Gemeindewochenende teilgenommen haben, werden den einen oder anderen Gedankengang schon kennen. Und für die anderen dürfen sie es auch mal mithören. Ja, wir sind über Pfingsten mit meinen Kindern am Velofahren gewesen. Und dann ist so ein Hügel drauf gegangen, plötzlich. Eigentlich wäre es flach gewesen, am Bodensee nah. Aber es gibt so Brücken, ist nicht hoch. Oder dann so ein Weg, das drauf geht, und das ist so ein 30 Höhenmeter, vielleicht 20 Höhenmeter Weg gewesen. Die eine Tochter ist angefahren und hat gefunden, das schaffe ich. Hat trampet und trampet und trampet. Ich habe es nicht akustisch gehört, aber so hat sie gewirkt. Ist oben gewesen und die andere hat gesagt, Papi, das schaffe ich nicht. Ist abgestiegen und ist hochgelaufen. Die Macht von dem Wort. Ja, die Worte haben Macht. Wenn wir etwas aussprechen, wird es Realität. Und die Realität verändert etwas. Schon der Salomo hat in den Sprüchen ganz einen spannenden Satz dazu geschrieben. Sprüche 18, Vers 21. Worte haben Macht. Sie können über Leben und über Tod entscheiden. Wenn du an der Sprache Freude hast, kannst du viel durch sie erreichen. Worte können zwischen Leben und Tod entscheiden. Bereits Jakobus bringt sie in der Bibel und sagt dort, das Wort, das wir machen, unsere Zunge, ist das Zentrum, das Steuerungszentrum eigentlich. Wenn du das Maul im Griff hast, kannst du alles andere im Griff haben. Wenn deine Worte richtig kommen, kommt alles andere auch. An dem Wort kannst du alles steuern. Nicht nur sonst gibt es so viel, wie nennt man es, Sprachbildungsschulungen und alles Mögliche. Weil die Worte haben Macht. Können gut reden ist eine wichtige Disziplin heutzutage, weil Worte haben Macht. Aber schon früher war es so, und ich möchte zwei extreme Beispiele zeigen von Leuten, die ganz viel Macht haben mit ihren Worten. Ein Beispiel ist der Martin Luther King. Er war ein Amerikaner. Er war in Atlanta wohnhaft, Pastorensohn. Und er hat Stimme erhoben für die Gleichberechtigung der Schwarzen. Er hat gesagt, die Schwarzen müssen genau die gleichen Rechte haben wie die Weißen. Es kann nicht sein, dass die Schwarzen hin im Bus stehen müssen und die Weißen vorne dürfen sitzen. Es darf nicht sein, dass die Weißen im Restaurant dürfen und die Schwarzen draußen hauen können und die Weißen im Restaurant gar nicht dürfen. Das ist ungerecht. Es muss eine Gerechtigkeit herrschen. Und er hat mit ganz vielen Worten angefangen zu arbeiten. Viel geredet, viel Reden gehalten. Und eine berühmte hat er nachher zu Washington gehalten. Und die ist bis heute bekannt, die Worte. Zumindest der kleine Ausschnitt. I have a dream. Ich habe einen Traum. Und dann hat er beschrieben, wie er davon träumt, dass Schwarz und Weiß nicht mehr auf ihn schauen, welche Farbe das haben, sondern dass sie miteinander dran sind, dass es Menschen sind. Und hat das ausgeschmückt, der ganze Rede. Das kannst du heute noch online nachschauen, wenn du willst. Wirklich ganz eine feine, saubere Sache. Die Rede ist so eigentlich der Schlüssel geworden für die ganze Bewegung, dass in Amerika das Recht geändert worden ist, dass schwarze und weiße Leute die gleichen Rechte haben. Das war eine Predigt von einem. Nicht einmal von Gott herkommend Predigt, sage ich jetzt so salopp, sondern es war eine weltliche Ansprache, kein Gottesdienst. Aber die Worte haben so eine Macht gehabt, dass sie einen Staat verändert haben. Ein anderes Beispiel aus dem europäischen Raum, auch vor rund 70 Jahren, ein bisschen mehr, hat ein Mann auch Wort benutzt. Und er hat gesagt, hey, es kann nicht sein, dass uns so unterdrückt werden. Es war nach dem Ersten Weltkrieg, wo Deutschland verloren hat und gesagt hat, das ist unfair, wie wir jetzt bestraft werden, wie wir mit Sachen verlegt werden und alles müssen zahlen. Wir müssen dazu unseren Recht kommen. Und da ist ein Mann aufgestanden und hat gesagt, ich weiß, wie es geht. Ein guter Redner, er war ein Österreicher, Adolf Hitler. Und er hat super Worte gehabt, so gute Worte, dass man gesagt hat, wir wollen dich ins Parlament haben, wir wollen dich in der Regierung, du sollst so verstoben sein, du sollst bestimmen, was durchgeht, du sollst unser Führer sein. Er hat mit seinen Worten geleitet und die Worte, die Reden, die er gemacht hat, sind so stark gewesen, dass man es geschafft hat, das ganze Volk, dass sie in Krieg ziehen, wieder gegen Leute und nicht nur das, dass sie ein ganzes Volk zerstören, der Holocaust. Macht von dem Wort. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Ja, es gibt Worte, die führen dein Leben nie. Wie bei Martin Luther King. Und es gibt Worte, die führen die Leute in den Tod rein, wie beim Adolf Hitler. Die mächtigen Worte. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, man muss nur positiv denken, dann geht's. Dann hat man so viel Macht. Dann kann man beeinflussen. Ich muss mir nur einreden, das schaffe ich schon auch beim Velofahren darauf. Dann geht's. Das ist das Problem meiner Kinder. Die eine hat sich eingeredet, das ginge, und die andere nicht. Ja, das geht zum Teil. Und gerade bei so einem kleinen Beispiel funktioniert das. Das habe ich auch gelernt im Sport. Wenn du motiviert bist, dann geht's. Und wenn du nicht motiviert bist, geht's viel weniger. Bei Langstreckenläufen sagt man, 80% ist eine reine Kopfsache. Der Rest ist körperlich, also die Muskeln hast. Aber 80% vom Sport machst du mit dem Kopf. Und doch gibt es Grenzen, wo du mit dem Kopf nicht mehr weiterkommst. Auch wenn du noch so fest willst, es klingt dir nicht. Und dann kommt nämlich der schöne Satz, ja, lächle, es hätte schlimmer sein können. Ich lächelte und es kam schlimmer. So ein, aha, ja, nützt nichts, nur positiv denken. Wieso ist das so? Wieso nützt das positive Denken nicht? Aber es ist ja nicht so, dass Martin Luther King nur positiv gedacht hat und Hitler auch ein bisschen positiv gedacht hat und gute Rede gehabt hat. Gut, die einen sagen das. Mein Weltbild ist eine Nummer grösser. Und zwar möchte ich darauf eingehen, wo ich vor 2 Wochen das Thema Lobpreis predigt habe. Dort möchte ich fast ein bisschen anknüpfen. Ich habe gesagt, ich breche noch mehr zu dem am heutigen Tag. Und zwar habe ich es hier anders gezeichnet, wie morgen auch. Ich mache es jetzt so, dass das unsere Welt ist. Das ist das, was wir sehen. Darauf haben wir unsere Häuser, darauf haben wir unsere Bäume, alles, unsere Landschaft. Das ist alles da drauf. Und da sind wir auch irgendwo und bewegen uns da drauf. Das ist die Welt. Und wenn wir darauf etwas sagen, kann etwas passieren oder nicht, je nachdem. Die Realität ist aber noch eine Nummer grösser. Die Worte haben nicht nur Macht, weil sie einfach gesagt sind, sondern weil das abgeholt worden ist, und ich mache jetzt mal so, in der geistlichen Realität. Das heisst, alles das, was wir reden, alles, was wir machen, ist nur das eine, ist nur sichtbar mit unseren 5 Sinnen. Es gibt aber eine Welt, die mit unseren 5 Sinnen nicht wahrnehmbar ist, sondern übersinnlich ist. Oder eben das Fachwort transzendent. Und das ist Gott beispielsweise. Gott ist nicht sichtbar so für uns jetzt. Es hat eine Zeit gegeben, wo Jesus auf dieser Welt war, sichtbar war. Jetzt ist er nicht sichtbar. Und da gibt es ganz viele andere Sachen, die auch nicht sichtbar sind. Dass mich jemand liebt, das spüre ich. Aber ich sehe es nicht. Es ist Realität. Auch wenn es meine 5 Sinnen nicht wahrnehmbar ist, ist es Realität. Trauer ist Realität. Das ist da. Man kann nicht sagen, es ist nur Trauer, ist gleich. Und so haben wir ganz viele Sachen, die da sind, und ich sage jetzt auch, wie die Welt innen ist, da in uns innen und so, überall, wo mehr ist als nur das Sichtbare. Und so Worte haben vor allem dann Macht, wenn sie im Unsichtbaren schon Realität sind. Das erste Beispiel ist Gott selber. Gott hat ganz am Anfang in der Bibel, heisst es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann heisst es, und er sprach. Er redet und dann passiert es. Er hat nur geredet, das sind nur Worte gewesen. Aber es sind eben Worte gewesen in der unsichtbaren Welt. Ich mache jetzt da mal so das Päckchen, komme nachher drauf. So Worte, die er ausspricht. Und dann fängt es an, Realität zu werden. Er hat gesagt, das soll ich. Was nennen wir? Keine Ahnung. Irgendein Tierli sein. Steht da irgendwo so da drauf. So. Ihr versteht, was ich meine. Er hat gesagt, das soll ich sein. Und nachher ist es geworden. Gott spricht und es wird Realität. Wir haben immer das Gefühl, wir können nur das benennen, was schon schwarz gemalt ist. Und nachher wird es Realität. Es ist andersrum. Die wahre Realität, sage ich, ist das Orangige, das Unsichtbare. Und es wird zur Realität, wenn wir es aussprechen. Dann fängt es an, wahr zu werden. Und bei Gott ganz extrem, es entsteht durch sein Wort. Alles einfach nur, indem er es gesagt hat. Und Martin Luther King hat nichts anderes gemacht. Er hat gemerkt, eigentlich wäre die Realität, dass egal welche Hautfarbe du hast, du den gleichen Wert hast. Er hat das gesehen und hat gemerkt, das ist Realität eigentlich. Und hat das abgeholt und den Leuten gezeigt und gesagt, hey, eigentlich wäre das die Realität. Und die Leute haben gesagt, stimmt, jetzt erkennen wir es. Und haben angefangen danach zu handeln und es ist geworden. Genau das Gleiche ist aber auch bei meinem Adolf Hitler passiert. Er hat die geistliche Welt geschaut und gefunden, wir nehmen die Macht und die sollen dürfen herrschen da. Und er hat die Realität daraus gemacht. Und plötzlich sind die Sachen, die sonst eigentlich in der geistlichen Welt abgehen, in die natürliche Welt gekommen. Und es ist sichtbar geworden, es hat sich kristallisiert am natürlichen Volk. Die Realität da aussen, dort kommt die Macht her. Die Macht von unserem Wort kommt nicht aus dem, dass es einfach da ist, sondern sie kommt von da. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, auch aus der Bibel, ganz kurz, Jeremia 1. Und zwar geht es dort um den Jeremia, der einen Auftrag bekommen hat. Jeremia war ein Prophet und hat den Auftrag bekommen, ich lese es gerade vor. Das Wort des Herrn erging an mich und er sagte zu mir, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Also da kommt Gott und sagt einmal, schau Jeremia, ich sehe in dir einen Prophet. Du bist der Prophet. Also da ist er gekommen und hat Jeremia da angestellt und gesagt, Jeremia, das bist du. Du bist ein Prophet, das ist deine Berufung. Er hat ausgesprochen am Jeremia, was schon da war, bevor er geboren ist. Ich aber wehrte ab. Ach Herr, du mein Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin noch zu jung. Als Jeremia sagt, Gott, das stimmt doch nicht, das ist doch nicht wahr. Schau mal, wie jung ich bin, das kann doch kein Prophet sein, ich bin viel zu klein für das, das geht gar nicht, also im Alter zu klein. Was sagt Gott? Aber der Herr antwortete mir, sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende und verkündige, was ich dir auftrage. Gott sagt da zum Jeremia, du nein. Nicht zu jung, falsches Wort gesagt, gang und mach. Die Jeremia möchte die ganz Berufung als Prophet verweigern und sagen, nein, das stimmt nicht, das kann gar nicht sein. Weißt, die und die Umstände sind da. Schau mal meine Größe. Zeichne es da so drin. Ich habe gar nicht die Größe, die ich haben sollte, wie ein Prophet sein sollte. Ich muss mich nicht so weise, ich bin nicht so alt. Und Gott sagt, schau nicht auf das, du schaust das Falsche an. Schau, dass ich dich berufen habe. Es ist nicht so, dass es falsch ist, dass er zu jung ist. Ja, er ist jung in dem Alter. So, er ist jung gewesen. Und Gott sagt nicht, es stimmt nicht. Er sagt, sag das nicht. Sprich das nicht aus. Weil, wenn Jeremia das ausspricht, sagt er, ich bin zu klein. Ich bin zu jung. Ich bin zu wenig. Gott sagt, nein, sprich das nicht aus. Das ist deine Berufung, du darfst darin wachsen, sage ich jetzt. Aber du bist es. Du bist Prophet, das gilt. Wie schnell tun wir, wenn Sachen über uns ausgesprochen sind, vor allem von Gott her, Sachen klein machen und sagen, das stimmt nicht. Das ist doch nicht wahr. Wenn Gott sagt, er versorgt uns, ja, ja, eigentlich schon, aber. Und dann nehmen wir die schwarze Realität und heben sie über die orangige geistliche Realität. Und sagen, nein, viel wichtiger ist im Fall, wie es mir jetzt geht. Wenn wir in der Beziehung etwas erleben, das nicht funktioniert, wo wir merken, mit dem kann man nicht so gut leben, es ist schwierig und so, eine schwierige Beziehung, dann setzen wir das Erlebte über das, was Gott gesetzt hat. Er hat gesagt, hey, Christen können eins sein untereinander. Das geht, das ist gesetzt. Und wir sagen, nein, das ist nicht so gesetzt. Das ist gerade ein bisschen schwierig da. Geht nicht. Wir glauben der sichtbaren Realität mehr als der unsichtbaren Realität. Obwohl die unsichtbare Realität Basis für die sichtbare Realität ist. Ich habe so drei Wege gefunden, was immer wieder falsch passieren kann, besonders für Leute, die schon im Glauben sind, die sich der Realität von Gott eigentlich bewusst sind. Die erste Realität ist, wir vergessen, dass es Orangen gibt. Das passiert also als Christen immer wieder. Das heisst, wir merken so, aha, ich habe ein Problem, also gut, ich löse es für mich. Und ich kenne das von mir immer wieder, sogar in meinem Beruf als Pastor. Ich habe letztens einen Termin abmachen und das hat einfach nicht klappen. Und ganz viele Sachen dazwischen kommen, immer wieder. Es ist darum gegangen, um den Godi Wieland, dass wir den wieder neu am Aufsetzen sind, in der Leitung, in der Geistlich neu drin stehen. Und ich musste einen Termin abmachen. Und das hat geklemmt wie verrückt. Und die mich gut kennen, wissen, dass es nicht meine Stärke ist, so Termine abmachen und dranbleiben. Und trotzdem, so extrem habe ich es auch nie erlebt, dass es klemmt. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, komm Christian, tu nicht so, jetzt schaffst du es. Du musst nur noch dem nochmal anrufen und dem nochmal anrufen und den nochmal fragen und dann ist das gemacht. Gut, ich habe angefangen anrufen, den anderen, dann ist eine Störung gekommen, der dritte nicht mehr, bis dann hat der erste Termin nicht mehr gepasst. Ein Problem nach dem anderen. Wenn ich sage, Christian, jetzt gib dir einfach Mühe, dann geht's. Ich habe nicht geschnallt, dass es gar nicht um einen Termin geht, sondern dass wir im Wieland wieder etwas aufrichten, wo der Feind sich klauen wollte. Es ist ein geistlicher Kampf, es ist gar nicht ein natürlicher Kampf, wo ich drin stand. Als ich es geschnallt habe, habe ich den anderen Pastoren Bescheid gesagt, hey, komm, betet mit, wir müssen trainieren stehen. Wir haben zusammen gebetet und zack, ist es gerollt. Das erste Problem, wir sind uns oft nicht bewusst, dass viele Sachen geistlicher sind, als wir meinen. Und wir meinen, wir müssen geistliche Sachen natürlich lösen. Das kann dir auch im Alltag passieren. Mit dem Partner zusammen, daheim, willst du ihn erklären, wie es ist, damit er endlich versteht, um was es geht. Und wirst immer nachkräftiger. Dabei ist gar nicht eine Frage, ob es verstanden oder nicht. Es gibt Momente, da kommt jemand und spielt dazwischen, dass man nicht verstanden wird. Also ganz viele Sachen, die komisch laufen, die nicht so sind, wie es eigentlich sollte, fragt euch, wie sieht es geistlich eigentlich hinten raus? Wie sonst wenden wir unsere Worte nur als Gegenüber und sagen, jetzt gib dir Mühe, jetzt mach. Und das sind nicht Worte, die zum Leben führen. Ihr, die geheiratet sind, kennt es und ihr, die lange in Beziehungen gelebt haben und Freundinnen haben, kennt es genauso. Es ist extrem schwierig, weil der andere sagt, ach, ja, du bist es, weißt, ich kenne dich schon, das ist bei dir normal. Ja, ja, dein Typ wieder. Wir gehen auf der gleichen menschlichen Ebene hin und her und machen das Wortmachtspiel, das nicht weit führt. Wenn wir aber lernen, dass es um eine geistliche Dimension geht, fangen wir an, anders miteinander umzugehen, als nur auf dem Natürlichen miteinander zu kommunizieren. Zweiter Punkt, was wir vergessen können, ist vergessen, was unser Stand ist. Nein, vergessen, was unsere Macht ist, der dritte Punkt. Vergessen, was unsere Macht im Unsichtbaren ist. Wenn wir beten, passieren Sachen. Wenn wir etwas aussprechen, wird das zur Realität. Gott hat gesagt, was ihr auf Erde bindet, ist gebunden, was ihr löst, ist gelöst. So ist er im Himmel gelöst, Entschuldigung. Also, was wir da machen, passiert im Geistlichen. Wenn wir etwas lösen, ist es auch geistlich gelöst. Sagt Gott, das gilt auch für das. Und er bezieht sich dort unter anderem auf das Thema Vergebung und Schuld. Wenn wir einander vergeben, ist es vergeben. Unsere Worte haben Macht. Wenn wir einem anderen sagen, es ist okay, oder wenn wir um Gott um Vergebung bitten, hat er vergeben. Es ist nicht so, dass er sagt, ja, du, wenn du jetzt nachher brav bist, dann ist gut, aber morgen musst du dann wiederkommen mit dem und dich um Entschuldigung bitten, weil du es ja wieder vergessen hast, dass ich vergeben habe. Nein, ein Gebet wirkt, das Gebet hat Macht. Vergeben ist vergeben. Und das Dritte, was immer wieder eine Gefahr kann sein, ist vergessen, was unser Stand ist. Wir meinen manchmal, wir müssen zu Gott gehen, wir sagen irgendwelche Bettler und kommen zu Gott und müssen ihn bitten, dass wir das überkommen, was wir brauchen. Weil Gott weiss es ja nicht. Und wenn wir nicht zu viel beten und bitten darum, dann wird er uns nicht hören. Und so fangen wir an, uns trainieren zu steigern und betteln richtig gehend, dass Gott uns das gibt, was wir brauchen. Und wir kommen in so eine komische Haltung hinein, dass wir das Gefühl haben, wenn wir nicht beten oder zu wenig beten, dass Gott das zu wenig gehört hat. Dann fangen wir an, Namen beten. Oder fragen andere, komm, bete auch noch für das, bitte und so. Und das immer aus dieser Haltung von einem Bettler. Wie wir Angst haben, wie wir den Gott irgendwie überreden, dass er das macht, was wir doch unbedingt brauchen. Das ist nicht unser Stand. Wir sind Kinder Gottes. Und er weiß, was wir brauchen. Er hört gern, was uns wichtig ist. Er lässt uns gern zu. Aber wir müssen nicht schaffen, geistlich, dass wir das überkommen, was er uns versprochen hat. Es ist nicht unsere Leistung. Viel Gebet, merke ich, kann ich voller Dankbarkeit loslassen. Weil ich merke, nein, es ist gut. Ich muss jetzt nicht komisch anfangen, darum betteln. Ich darf einfach sagen, danke Gott, weißt du darum und darf es loslassen. Und sehr oft muss ich mir sagen, Christian, du hast es Gott abgegeben, er sorgt darum. Ich muss nicht mehr das Führer holen und sagen, oh, bitte, gell. Nein, er sorgt darum. Ich muss mir selber das sagen, dass die Worte wieder Macht bekommen und dass ich nicht anfange, den anderen Wort glauben vom Betteln. Ich möchte euch ein Beispiel zeigen, wie es ein Mann gut gemacht hat, zum Lernen mit Wort umzugehen, weise umzugehen in diesen Sachen. Dass man nicht bei Gott mit komischen Worten umgehen, mit dem Wort vom Tod und auch nicht bei den Menschen. Nehemia 2. Der Nehemia war in der Diaspora, das heisst, das Volk Israel ist vertrieben worden, weil sie dort, wo sie gelebt haben, in Israel, nicht mehr das gemacht haben, wie Gott will. Sie haben gemacht, was sie wollen und nicht, was Gott will. Sie haben an Gott gar kein Interesse mehr gehabt, nicht mehr geschwätzt mit ihm. Und dann hat Gott gesagt, in dem Fall müsst ihr wieder lernen, was normal ist. Und ich zeige euch, was Unterdrückung bedeutet, in der Hoffnung, dass sie wieder umkehren. Und beim Nehemia zu dieser Zeit sind die ersten Leute wieder gemerkt, hey, eigentlich haben wir eine Sehnsucht auf Jerusalem, auf dieses Israel. Wir möchten die Retour, also was Gott uns versprochen hat. Und in dieser Phase ist das mit dem Nehemia. Der Nehemia war ein Mundschenk am Königshof. Und hat dann... Er ist zum König gegangen und sagt, du, ich habe so eine Sehnsucht mit Jerusalem, da müssen wir die Stadt wieder aufbauen, darf ich das? Und der König sagt, mach das, ist gut, darfst gehen. Kein Problem. Und wenn du etwas brauchst, ich zahle dir alles. Der Nehemia ist so motiviert und ist losgegangen und ist dann für Jerusalem gekommen. Vers 11. Als ich in Jerusalem ankam, wartete ich zunächst 3 Tage lang. Dann begab ich mich in der Nacht auf die Erkundung, nahm aber nur wenige Männer mit. Ich hatte noch keinem Menschen gesagt, was mein Gott ins Herz gegeben hat und was ich für die Stadt tun wollte. Ich nahm auch keine Reittiere mit, außer dem einen, auf dem ich ritt. So ritt ich bei Nacht durch das Taltor und von dort südwärts in Richtung Drachenquelle bis zum Misttor. Ich untersuchte genau, wie weit die Mauern von Jerusalem eingerissen sind und die Tore verbrannt waren. Dann wandte ich mich nach Norden zum Quelltor, zum Königsteich. Weil ich an der Mauer entlang mit einem Reittier nicht mehr weiterkam, ritt ich noch ein Stück unten im Tal weiter, um mit einem Bild vom Zustand der Mauer zu machen. Dann kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder zurück. Die Ratsherren der Stadt wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich vorhatte, denn bis dahin hatte ich keinem der Juden etwas von meinen Plänen mitgeteilt. Weder den Priestern, noch den Männern, noch den ersten Familien und den Ratsherren, noch allen übrigen, die in der Sache etwas zu tun hatten. Nun aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst, wie trostlos die Lage ist, in der wir stehen. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschaffen wird. Der Nehemia hat gewusst, dass die Mauern nicht Zwerg sind. Er hat gesehen, wie düster das Zwerg ist, wie die Stadt aussieht. Man würde heute sagen, dass Hopf und Malz verloren ist. Das bringt nichts mehr. Der Nehemia ist sich dem bewusst gewesen. Aber er hat das angeschaut und diskutiert, nicht mit dem ganzen Volk. Er hat auf dem Marktplatz gefunden, gell, findest du auch, es ist im Fall recht schlecht da, Jerusalem, es sieht dumm aus. Ui, ist das schlimm, gell, geht er auch so. Nicht in die Richtung. Nein, der Nehemia hat seine Freunde genommen. Ich gehe davon aus, dass es Freunde sind, die ihm nächsten sind. Und ist zur Nacht schauen. Er hat es genau angeschaut. Er hat nicht weggeschaut. Er hat es nicht verschönigt, die Stadt. Und gesagt, nein, ist alles super in dieser Stadt. Eine wunderschöne Stadt, ist doch lässig.
Nein, er hat gesehen, wie schlimm das jetzt weg ist. Und im richtigen Moment spricht das relativ emotionslos an, wie ich vorgelesen habe. Ihr seht selbst, wie trostlos die Lage in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Also das sind deftige Worte. Und dann, ein Satz später, kommt. Lasst uns die Mauer wieder aufbauen. Er sagt, er bleibt nicht stehen und sagt, boah, blöd. Er sagt, gut, und jetzt? Er macht etwas anderes mit seinen Worten. Er bleibt nicht stehen bei der Kritik, er bleibt nicht stehen beim Negativen, sondern er fängt an, etwas machen daraus. Und das wäre jetzt mal die klassische Motivationsrede, wo nicht jeder Redner aber sofort rausnehmen. Aber ich finde den nächsten Vers umso spannender. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen hat und was der König mir gewährt hatte. Er hat den Leuten erzählt, was dort passiert ist, was Gott gemacht hat. Er hat erzählt, was Gott alles gemacht hat und schon machen kann in dem Sinne. Er hat den Leuten Hoffnung gegeben. Hoffnung, dass es weitergehen kann, weil der Gott schon etwas vorbereitet hat. Er hat erzählt, nicht nur von seinem Traum, den er gesehen hat, da in Orange, sondern er hat gesagt, schau mal, da sind schon ein paar Sachen gelegt. Es ist einfach ganz einfach. Gott ist am Werk. Da sind Sachen passiert, die nicht natürlich sind. Und sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitungen zu dem wichtigen Unternehmen. Als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem von unserer Absicht hörten, machten sie sich über uns lustig. Das sind die, die dort gewohnt haben und die haben gefunden, ha, Sonnenseich. Sie sagten, da habt ihr euch was Großes vorgenommen. Ein bisschen zu groß für euch. Wollt ihr euch am Ende noch gegen den König auflehnen? Er hat angefangen und hat gesagt, die haben angefangen und gesagt, hey, schau mal, was du da machst. Das ist übrigens ganz typisch. Wenn wir voller Glaube etwas einstehen und versuchen, einen anderen Weg zu gehen, wird es uns ganz sicher geraubt, indem wir Zweifel bekommen. Sobald du dir Mühe gibst, etwas Gutes zu sagen, deinem Partner, wird ganz sicher einmal eins oben drauf kommen. Ja, das sagst du jetzt eh nur will. Sobald du beim Arbeiten versuchst, einmal einem Arbeitskollegen freundlich zu sein, wird es nachher heißen, ja, ja, schon gut, fromm, da gell, musst du wieder Christ spielen. Sehr oft kommt man so eins über, wenn man versucht, seinen Weg zu gehen. Der Nehemia sagt, ich ließ ihn ausrichten. Das ist ja spannend, ich ließ ihn ausrichten. Nicht er ist gegangen und hat gesagt, er hat keine Zeit für die Leute. Für so Sachen braucht er keine Zeit. Er hat ausrichten lassen, soll jemand anderes machen. Übrigens sehr ähnlich mit Anklagen. Wir müssen nicht den Ankläger beschwätzen. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wir, seine Diener, machen uns ans Werk und bauen die Mauer auf. Er bezieht sich auf Gott und sagt, er hat es gesagt und darum machen wir es. Ich glaube, dem Beispiel von Nehemia dürfen wir viel lernen, wie wir schwätzen können. Wir können uns aufs Negative einlassen, wir können negativ reden und Sachen zerstören, oder wir können positiv reden und Sachen zum Leben erwecken. Wie eingangs gesagt, die Macht, die Worte haben eine Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Das, was wir machen, kann Leben fördern bei anderen oder den Tod. Oder anders formuliert, entweder hast du Worte, die voller Glaube sind, oder Worte, die voller Zweifel sind. Man sagt auch Misstrauen oder Unglauben. Entweder sind deine Aussagen, die du machst, hoffnungsvoll, glaubensvoll und führen zum Leben. Oder deine Worte, die du machst, sind zerstörerisch und führen zum Tod. Ich habe ein anderes Wort noch gefunden in der Vorbereitung, wie das erklärt mit einem Sprachspiel. Entweder hast du eine beschreibende Sprache oder eine sinngebende Sprache. Ich erkläre es. Beschreibende Sprachen erklären Sachen, wie sie sind. Zum Beispiel, ich sehe irgendetwas und sage, oh, die Blumen, die da sind, sind rosarot. Und ja, die ist ein bisschen trocken. Und genau, das ist mal etwas. Das war eine Beschreibung. Da passiert nicht viel. Das fördert noch nicht Leben. Es ist noch nicht so, dass ihr anfangen zu jubeln und zu sagen, ah, oh, das ist gut. Bloß, weil ich jetzt gesagt habe, welche Farbe die haben. Ja, sogar da, ein bisschen trocken, ist eine Beleidigung für die Pflanze. Und vielleicht für die Person, die es gemacht hat. So Worte, die beschrieben sind, führen sehr oft in den Tod. Und wir benutzen ganz viel so Worte. Bist im Fall spät. Das ist nur eine Beschreibung. Nicht, ich habe nur gesagt, was Tatsache ist. Jetzt kann man natürlich von Schuld, von Tun reden, all diese Themen. Nein, es ist ein Wort, das zum Tod führt, wie es nur beschreibt. Es führt in kein Leben hinein. Wie können wir Wort vom Leben nehmen? Wie können wir sinngebende Worte nehmen? Ich könnte bei dem Blumenstrauß zum Beispiel jetzt sagen, hey, der hat heute Morgen jemand angestellt, extra für euch. Das war es wert. Und plötzlich merkst du, wow, da hat jemand an uns gedacht, hat sich investiert, hat jemand etwas gemacht. Und plötzlich kommt es einen Sinn über. Unsere Worte können zum Leben oder zum Tod führen, sie können beschreiben oder Sinn geben. Jetzt runtergebrochen in unseren Alltag hinein. Ich kann meinem Kind zum Beispiel beschreiben, dass es 50 machen sollte. Hey, es ist einfach Zeit zum 50 machen. Ich kann auch lieb sagen, du, es wäre einfach Zeit zum 50 machen. Es hilft dem Kind in dem Sinne nicht viel, weil ich es beschreibe und erkläre, was es machen sollte. Ich kann ihm aber einen Sinn geben und sagen, hey, ich wünsche mir, dass du zu dem wirst, was du kannst mit dem Lesen und alles. Mach doch die 50, das hilft dir. Es ist ganz eine andere Motivation. Warum? Was ist die Motivation? Es ist die Motivation, die Jeremia bekommen hat. Wo Gott gesagt hat, ich sehe in dir einen Prophet. Ich bin zu jung. Das war nicht die Frage. Ich sehe gleich den Prophet. Du darfst drin nie wachsen. Ich sehe ihn in dir. Und ich glaube, da haben wir ganz viele Aufträge an die Menschen um uns herum und an die Menschen in uns hinein. Also an uns selber in dem Sinn. Wie schnell sagen wir über uns, ah, ich bin halt zu dumm, ich kann das nicht. Wenn wir uns erinnern, dass unsere Worte Macht haben, ich bin zu dumm. Und das habe ich eingangs mit diesen zwei Beispielen gebracht, wo der eine sich bei Gott bedient hat und der andere sich beim Bösen bedient hat. Eine Aussage von ich bin zu dumm, bedienst du dich nicht bei Gott, das ist keine Aussage von Gott. Aber es kommt über dich und du darfst an dem festheben können. Ja, weißt, ich habe schon immer gesagt, ich bin zu dumm. Das kann ich halt nicht. Es ist ein mildes Beispiel, es gibt noch ganz viele andere Beispiele, wo wir über uns setzen können und es wird zur Realität, wie wir es aussprechen über uns. Ich möchte euch ermutigen, nicht Sachen aussprechen über euch, die nicht wahr sind und schon gar nicht so grundsätzliche Aussagen. Immer über uns selber, über unsere Mitbewohner, in unserem Haushalt hinein. Ja, schon wieder, immer machst du das. Es sind die Worte, die gefährlich sind, wie wir setzen etwas trainieren. Und die sind machtvoll, die Worte. Sondern wir haben den Auftrag, und das ist das, was wir eigentlich als Christen berufen sind, von dem Unsichtbaren, von dem zu zeigen und den Leuten zu sagen, hey, das ist einfach mehr. Ich sehe dir etwas anderes. Ich sehe dir viel mehr. Wir können über uns selber eben sagen, ich bin schwach, ich bin ein Loser. Das ist typisch für mich, ich mache schon wieder Streit. Oder in der Erziehung. Mein Kind ist sowieso ein Streichkind. Ah, die lügt mich einen Weg immer an. Das sind alles so Aussagen, die beschrieben sind aus der Vergangenheit, aber nicht Sinn geben, die nichts verändern, sondern nur festheben. Man kann in der Gemeinde weitermachen. Ja, wir sind viel zu ungeistlich in dieser Gemeinde. Ich finde sowieso keine passende gegenüber dieser Gemeinde. Das ist doof da. Das war alles beschrieben. Ich will nicht sagen, dass du es so erlebt hast. Dass du nicht so erlebt hast, das ist kein Widerspruch. Aber es beschreibt nur, was ist. Was hat Gott vor mit dir? Was möchte er da drin? Was hat er vor mit uns als Gemeinde? Er möchte nicht da stehen bleiben, dem Beschreiben. Er möchte einen Sinn. Und dort, wie kommen wir zu dem Sinn? Geht es wieder um die Päckchen. Gott fragen. Darum glaube ich, ist das Gemeindegebet so etwas Wichtiges. Wo wir miteinander zu Gott kommen und die Päckchen abholen, was er parat hat über uns. Also, zum Abschluss drei einfache Schritte. Wenn du merkst, du bist jemand, der eher beschreibend ist, anstatt sinngebend, Und deine Worte haben oft Macht im Negativen, weil es zu viel beschreibt und zu wenig Sinn gibt oder halt zum Tod führen. Das merkst du ihm gegenüber, wenn er reagiert. Dann drei Tipps. Der erste, du darfst dich entscheiden. Du entscheidest, wenn du das Maul aufmachst, was rauskommt. Das ist nicht einfach passiert. Sondern du kannst diese Worte oder jene dort wählen. Die Freiheit hast du und darfst du nutzen. Also entscheide, ob du möchtest Kritik weitergeben möchtest oder ob du möchtest etwas voller Glauben weitergeben. Voller Glauben heisst nicht, dass die Wahrheit nicht drin ist. Das heisst nicht alles verschönigen. Wie beim Nehemia, darum das Beispiel. Er hat gezeigt, wie es ist und gesagt, aber jetzt packen wir das zusammen. Das ist voller Glauben. Du darfst dich entscheiden. Der zweite Schritt, das Schlechte, das du geredet hast, darfst du ablegen. Das ist das Faszinierende bei Gott und das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Wenn du gegen jemanden schlecht geredet hast, kannst du das auch wieder lösen, indem du der Person gegenüber oder und Gott gegenüber kannst sagen, es tut mir leid, was ich gemacht habe, das ist falsch. Aber wenn du etwas laut ausgesprochen hast, musst du es auch laut sagen. Es nützt nichts. Wenn du im Stillen sagst, es nützt nichts, ist falsch. Aber es wirkt nicht gleich. Wie du hast der Person etwas angeheftet, dann geht es darum, das zu sagen. Bis hier in meinem Miteinander etwas zu sagen und zu sagen, hey, ich habe da in der Minikirche im Fall, weißt, ich habe so negativ über euch geredet, tut mir leid. Ich habe gemerkt, das stimmt gar nicht. Ist in meinem Fall auch passiert, in unserer Gruppierung, wo ich gemerkt habe, es ist falsch, wenn ich es gesagt habe. Und ich muss sagen, du, ich habe einfach falsch über euch gedacht miteinander. Schlechtes, das kritisch ablegen. Das wird gelöst, es wird benannt und man wird frei. Sonst bleibt es kleben dort, es bleibt haften. Wir können es wieder in dem Sinne wegnehmen. Und das Dritte, eine Entscheidung segensreich will reden. Sagen, okay, ich möchte segensreich reden. Und das hängt zusammen nach einem Fest, in dem ich mich auch von Gutem immer wieder umgebe. Weil die um dich herum sind, die prägen dich mit. Das ist natürlich, das passiert immer wieder. Und wenn du viel immer wieder ins Negative hineinkommst mit dem Wort, dann schau mal, wer um dich herum ist. Welche Worte von welchen Leuten prägen dich? Welche beeinflussen dich? Und ist das das, was dir gut tut? Es gibt das berühmte Beispiel vom Jude, der zum Rabbi geht und sagt, Rabbi, ich habe ein Problem. Ich habe zwei Wölfe in mir und beide kämpfen. Und ich weiß nicht, welcher das gönnt, ob der Gute oder der Böse. Wie kann ich schauen, dass der Richtige gönnt? Was muss ich machen? Dann sagt der Rabbi, schau, der du mehr fütterst, der gönnt. Der du mehr fütterst, der gönnt. Und genau das Gleiche, wenn du mit Leuten zusammen bist, die voller Glauben sind, das wird überhand gönnen in deinem Leben und du wirst voller Glauben werden, weil es ansteckend ist. Und wenn du mit Leuten bist, die kritisieren, dann wirst du auch je länger mehr kritisieren und für die Leute nicht ein Segen sein, sondern die Bibel redet davon Gift sein, giftige Wurzeln haben und Gift für die anderen sein. Umgib dich um Leute, die gut tun. Darum sind wir ja gemeint. Das ist der Grund, warum wir miteinander gemeint leben, gemeint sind. Wir sollen einander immer wieder gut tun. Und Adi Hoffmann hat mit dem Beat zusammen ganz etwas Grossartiges gemacht. Sie haben die guten Momente genommen und zusammen da ganz viele Leute gefragt, du, hey, komm, erzähl mal, was ist das, was Gott macht? Wo hat er dich verändert, du selber überrascht bist? Was kann er? Und das haben wir zusammengestellt aus dem Grund, dass wir einerseits merken, stimmt, der Gott ist lebendig, er wirkt. Das, was er sagt, wird bei uns Realität, mitten unter uns. Der Gott verändert und schafft Neues. Und so freut es mich, wenn wir miteinander jetzt den Clip schauen dürfen, was Gott mitten unter uns wirkt.